Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 live aus dem Studio 1 hier im Bikini mit vielen, vielen Gästen, mit toller Musik, die wir gerade gehört haben. Und ich finde übrigens, was wir gerade gehört haben, also dieser Folk Noir, das passte ganz wunderbar zu unserem Thema jetzt. Also als wäre es geplant gewesen, es gäbe es eine musikalische Dramaturgie, gab es natürlich nicht. Reiner Zufall, das passt eben ganz wunderbar und bringt uns auch vielleicht in die richtige Stimmung für unser nächstes Thema. Ich freue mich sehr, dass einer der wichtigsten deutschen Regisseure bei uns ist, der mit 4 Minuten echt einen Klassiker gemacht hat. Also das merke ich immer wieder, dass die Leute sofort wissen, den Film kennt fast jeder, selbst wenn er deinen Namen nicht kennt. Und das ist ja die wahre Unsterblichkeit übrigens. Nicht, dass man im Werk aufgeht gewissermaßen. Er ist aber auch immer gleichzeitig auch Autor gewesen. Also bei Scherbentanz, ich glaube, es war der erste Film, den ich von dir gesehen habe, gab es eben auch einen Roman dazu sofort, den ich auch das gelesen habe damals. Also Schreiben und Filme machen ging bei dir immer Hand in Hand. Leben und Schreiben und Kunst machen natürlich auch, denn es ist immer Teil natürlich auch deiner eigenen Produktion, von dir zu erzählen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist, dass wir reden können über einen neuen Roman von dir. Und es ist ein sehr umfängliches Werk, ich darf es mal in die Hand nehmen, erschien wiederum bei Diogenes Die Sonne und die Mond. Wohlgemerkt, wirklich die Mond. Chris Kraus ist bei uns. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Blumen, für die Einladung. Vielen herzlichen Dank.
Genau.
Dankeschön.
Blumen von gestern, finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Film, den man nicht vergessen sollte. Und da es in diesem Roman um Sterben geht, um Abschied nehmen, um die Rituale auch des Abschiednehmens, also wie organisieren wir unseren Abschied, und das ist ein Abschied für immer, freue ich mich auch sehr, dass du einen Mann mitgebracht hast, zu dem du wiederum eine sehr persönliche Beziehung hast, der übrigens auch ein sehr bekannter Mann ist in Berlin mit Junimond, denn das ist eine Firma, ich sage jetzt mal Firma, die sich um Bestattungen kümmert in einer alternativen Weise. Und was das sein könnte und welchen Einfluss vielleicht auch diese Erfahrung, diese gemeinsame, auf den Roman hatte, nämlich, ich denke, eher indirekt, aber das werden wir alles bereden können, jetzt in den nächsten Minuten mit Hendrik Thiele. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist, einer der Geschäftsführer.
Vielen Dank.
Und bevor wir jetzt auf die Kunst kommen, kommen wir erstmal auf das Leben, nämlich was euch beide zusammengebracht hat. Du hast einen, muss ich dir auch mal sagen, wunderbaren Nachruf geschrieben für deine Frau. Das ist eine große Leistung, finde ich, über einen Menschen, der einem so nahe ist und der vor 2 Jahren von dir gegangen ist, so zu schreiben, dass zum einen der Mensch ganz plastisch wird, aber eben auch die Künstlerin, denn sie war eine der wichtigsten deutschen Editorinnen. Das zusammenzubringen zum Text, finde ich, ist erstmal schon wirklich eine große Leistung, überhaupt sowas zu schreiben. Der Abschied vor 2 Jahren war natürlich ein sehr schmerzlicher, und ich denke, es ist immer noch schmerzlich. Da war aber dann wiederum im Abschied nehmen Hendrik für dich wichtig. Warum? Als Bestatter.
Ja, erstmal vielen Dank für die, also mich doch sehr ergreifenden Worte von dir. Ich hatte dir das eingangs schon gesagt, also Uta, eine sehr, sehr, sehr begabte, auch sehr bekannte Editorin für den deutschen Kinofilm vor allem, hat immer deine Sendung gehört. Ich musste dann daneben sitzen, habe das auch gern getan, aber Uta war wirklich ein krasser Fan. Insofern ist es schon komisch, jetzt so mit deiner Stimme über sie zu sprechen. Ich bin an Hendrik gekommen, weil mir Hendrik sozusagen vom Schicksal oder den Zufall auch eine Filmbekannte, die Joya Raspe und die Kostümbildnerin aller meiner Filme, auch eine Freundin von Uta, hatte Hendrik empfohlen für die Bestattung, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Uta noch lebte. Uta ist sehr bewusst mit dem Leben, aber dann auch mit dem Sterben umgegangen. Es hat nur leider 8 Wochen gedauert, es hat 8 Wochen gedauert vom ganz gesunden Zustand Utas bis zum Tod. Und sie wollte ihren Bestatter unbedingt noch kennenlernen. Das wollte sie. Sie ist also wirklich ganz bewusst in die letzte Phase ihres Lebens gegangen. Das hat leider nicht geklappt. Der Tod kam dazwischen. Aber ja, Hendrik hat mich gewissermaßen gerettet. Er hat sich nicht nur sehr wunderbar um Uta gekümmert, sondern tatsächlich auch um mich. Ich war sehr froh, dass es jemand war, von dem ich sofort gespürt habe, dass da nichts Aufgesetztes ist in der Begegnung mit mir, und auch etwas sehr natürlich Empathisches in der Begegnung mit der Verstorbenen, mit Uta. Und das hat mich wahnsinnig ergriffen. Und dann kam natürlich hinzu, dass wir hier mit Berlin eine eigenartige Stadt haben, in der es so Bürgerämter gibt, auf denen man nicht nur unheimlich lange auf Führerscheine warten muss und auf alles Mögliche, sondern auch Beerdigungstermine sind schwer zu bekommen. Und dann konnte ich den Vorschlag von Hendrik nutzen, doch in Etappen Uta zu verabschieden. Also ich habe Uta versorgt, ich habe sie gewaschen und angezogen, ich habe sie selber kremiert und all diese bei alternativen Bestattern sehr wichtigen Etappen waren eben notwendig, um diese Trauer zu verarbeiten, und dadurch haben wir uns kennengelernt und haben uns angefreundet, und ich habe mich dann sehr dafür interessiert, wie denn sein Beruf eigentlich organisiert ist.
Und das wüsste ich natürlich auch gerne nochmal von dir, Hendrik, also was wir gerade gehört haben, dass man, so habe ich es verstanden, Chris, Teil ist des Prozesses, wie es ja früher auch mal war, denke ich mir. Nicht in den Familien, wenn jemand gestorben ist, dann hat man ihn gewaschen und hat man sich um ihn herum versammelt. Es war ein Teil der Tod des normalen Lebens der Familie. Holt ihr so ein Gefühl wieder zurück oder was ist die Alternative für euch?
Nee, ich finde, also das trifft es total gut, was du sagst, weil sehr viele Leute sagen, oh Gott, was ist das jetzt für ein modernes, hippes, Möchtegern-Ding? Tatsächlich ist das gar nicht so, so neu, weil, wie du sagst, früher ist jemand auf dem Dorf gestorben, ist aufgebahrt worden zu Hause, ist gewaschen, angezogen worden von den Angehörigen, die Familien sind gekommen. Ich glaube, unsere Arbeit hat auf jeden Fall einen politischen Faktor auch, weil unsere Arbeit versucht, enttabuisierend zu sein, weil wir sagen, wir sterben alle. Also es ist ein sehr, sehr universell menschliches Thema nun mal. Und je enttabuisierter wir damit umgehen, je offener wir damit umgehen, wie eigentlich mit jedem Tabu, ja, umso besser ist es für uns, ne?
Und was sind jetzt die konkreten Unterschiede vielleicht? Also es gibt traditionelle Bestatter und das ist auch wichtig sicherlich. Und es gibt Menschen, die vielleicht sich lieber das Vertraute irgendwie dann auch annehmen. Aber was wäre jetzt der große Unterschied, wenn ich zu dir komme oder als Chris zu dir kam, vielleicht zu so einer herkömmlichen Art?
Also erstmal lasse ich mich nicht, erstmal verkaufe ich keine Särge, sondern die geben wir im Einkaufspreis weiter bei Unimond. Ich glaube, zu uns kommen Menschen, denen es wichtig ist, persönlich begleitet zu werden durch den gesamten Prozess. Im Prinzip vom Sterbebett bis zum Grabstein sind wir dabei. Leute, die sagen, ich muss mich einfach bewusst verabschieden, um es überhaupt zu begreifen, was passiert ist. Also als Chris Uta angezogen hat, war das eine unheimlich emotionale Sache natürlich, und es war eine unheimlich schwere Sache. Und es war, glaube ich, trotzdem eine unheimlich wichtige Sache.
Dazu muss man sagen, also ihr habt ja so eine Art Versorgungshof, in den ihr euch eingemietet habt. Da gibt es Trauerräume. Und ich konnte eben Uta dort anziehen. Deshalb bist du mit mir erstmal reingegangen, hast mich dann mit Uta alleine gelassen und kamst wieder dazu. Und deshalb warst du beteiligt, immer auch. Und das, was glaube ich, der Unterschied ist zu, sage ich mal, traditionellen Bestattungshäusern, ist, dass du und deine Kollegin halt stark die Begleitung auch der Hinterbliebenen übernimmst. Und das war jetzt für meine Familie, für unsere Kinder, Utas und meine Kinder und mich, sehr, sehr wichtig. Und was schon, glaube ich, ein Unterschied ist zu früher, ist, früher musste man ja ratzefatz in den Sarg, schon aus Temperaturgründen gewissermaßen. Und heute hat man Zeit, sich zu verabschieden. Mhm. Und das war für uns unglaublich wichtig. Ja. Also ich habe Uta 8 Wochen begleitet und konnte sie dann nochmal 8 Wochen sozusagen nach ihrem Ableben begleiten. Und das macht ihr, glaube ich, sehr stark. Und das war ja etwas so Besonderes, dass ich mir dachte, das interessiert mich. Und ich wollte wissen, wie ihr funktioniert. Ich hatte mir überlegt, ja, was mache ich überhaupt beruflich danach weiter? Uta war ja auch eine Kombatantin in meinen künstlerischen Arbeiten. Ich hatte eine Sinnkrise, habe mir auch überlegt, hast mich auch bestärkt, ich wäre vielleicht auch ein guter Bestatter. Mhm. Also das sind schon interessante, also eine faszinierende Care-Arbeit, die übernommen wird, die unglaublich wichtig ist für diese Gesellschaft. Und auch das war jetzt ein Antrieb eigentlich für mich, mich in diese Welt hineinzubegeben, diese alternativen Bestattungsszene.
Und diese Voraussetzung, also wenn ich da hinkomme zu euch, habe ich ja schon einen bestimmten Schritt gemacht. Also es ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich gehe zu euch und nicht zu jemand anders. Zum Beispiel, wie es gerade Chris beschrieben hat, denjenigen noch mal sehen zu wollen. Das will auch nicht jeder. Es ist ja auch ein Abschneiden, vielleicht auch ein Wegschieben, was auch verständlich ist, menschlich. Ich finde alles verständlich.
Total. Und also das ist für mich auch das Interessante an diesem Beruf. Jede Begleitung ist anders. Und es gibt eigentlich nie ein richtig und falsch, sondern mein Job ist rauszufinden, was die Bedürfnisse sind. Und wenn jemand seine Bedürfnisse kennt, umso besser. Und wenn jemand seine Bedürfnisse nicht kennt, ist es mein Job rauszufinden, was die Bedürfnisse sein können. Und der Weg ist jedes Mal anders. Und das macht für mich diesen Job so wichtig und auch so dankbar, wenn ich jedes Mal irgendeine Eichentruhe verkaufen würde, würde ich diesen Job auf keinen Fall nur einen Tag machen. Also dann wäre es für mich auch gar nicht interessant, sondern es geht darum, sich auf Menschen einzulassen und nicht zu sagen, ich finde, das ist richtig, mach das so, sondern zu gucken, was könnte für dich richtig sein.
Jetzt hast du auch diese Erfahrung, die wir jetzt ein bisschen beschrieben haben, zumindest ja verarbeitet in diesem Roman, wenn eben auch in künstlerisch verwandelter Form, und wie das dann aussieht, wie sich das liest, das bereden wir gleich. Die Sonne und die Mond, wirklich die Mond, was geht uns bei Frauen? Also die Mond ist auch eine Frau, um das mal zu sagen, heißt der neue Roman von Chris Kraus, über den wir jetzt ein bisschen reden wollen. Bei uns ist Henrik Thiele, der Bestatter, der für dieses Buch auch sehr wichtig ist, für dein Leben sowieso, das haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben, aber eben auch für dieses Buch. Und vielleicht kannst du es erstmal sagen. Also du hast jetzt nicht ein Buch, wäre auch möglich. Sonst, die Bücher können auch sehr ergreifend sein, genau über deine Frau geschrieben, über das Abschiednehmen. Vielleicht machst du es nochmal irgendwann. Sondern du hast das eben in eine teilweise sogar sehr lustige Form gebracht, mit einem schwarzen Humor, zwei tolle Figuren erfunden für dich. Also warum bist du diesen Weg gegangen? Ich finde es schon einen indirekten Weg vielleicht.
Ja, ich habe tatsächlich sehr schnell angefangen zu schreiben nach dem Tod Utas, weil das einfach auch immer meine Therapieform war. Ich komme vom Schreiben, ich bin auch Regisseur, aber ich habe wirklich als Autor angefangen. Und ich habe auch tatsächlich noch ein Buch geschrieben über sie, über ihre Figur. Weiß aber nicht, ob ich das jemals sozusagen veröffentliche. Aber hier kommt sie nur mit dem ersten Satz vor. Das ist sozusagen sie. Es gibt Menschen, die sich wichtig nehmen, und es gibt Menschen wie Uta. Das bezeichnet sie auch ganz gut. Das heißt nur nicht Uta, sondern Sonne, weil Sonne die Hauptfigur ist. Tatsächlich kam etwas hinzu. Also zum einen war ich halt wirklich in dieser Welt des Todes. Unser Sohn wurde auch noch schwer krank direkt nach dem Tod von Uta. Ich wusste wirklich nicht, wohin mit mir, und habe dann beschlossen, im Sommer so eine Schreibklausur zu machen. Wusste nicht genau, was ich machen wollte. Über Uta selber wollte ich nicht schreiben. Wir hatten uns einige Male getroffen. Und dann bekam ich einen Anruf von Hannah Herzsprung, die sich auch ein bisschen um mich gesorgt hat und hat gefragt, sag mal, ich habe da vielleicht so ein Angebot vom TV-Sender, hast du irgendeinen Stoff vielleicht für mich und für Caroline Schuch, zwei Frauenfiguren. Ich musste mich ja auch irgendwie versorgen nach dieser Katastrophe, nach der familiären Katastrophe, und habe dann gesagt, ich mache das. Habe dann angefangen, die beiden Hauptfiguren in Bestatterinnen zu verwandeln. Mhm. Es geht nämlich in dem Buch um zwei auf eigenartige Weise befreundete Feindinnen, die beide Bestatterinnen sind, die eine freiwillig, die andere ganz schön unfreiwillig, und habe dann eben sehr viel profitiert von unseren oft stundenlangen Gesprächen mit sehr viel Alkoholzufuhr und habe dann eben eine Geschichte gemacht, die mit Humor arbeitet, unter anderem auch deshalb, nicht nur weil Humor lebenserleichternd, sondern eben im Fall von Uta auch sterbenserleichternd war. Uta und mich hat immer aneinander gebunden, dass wir einen sehr ähnlichen Humor hatten. Ihrer war noch viel feiner und hintersinniger, und sie hat ihn nicht verloren im Prozess des Sterbens, was mich extrem schockiert hat auch, was sehr heroisch ist und was ich so als Grundstimmung mit in diesen Roman genommen habe, weil Humor für mich eine Trotzhaltung ist. Etwas, was dem Leben bei aller Dunkelheit und Fairness etwas Schönes abzuringen vermag. Also dieses Wort Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das stimmt schon. Und deshalb habe ich eine Geschichte gemacht, die alles nebeneinander steht. Es ist schon eine dramatische und tragische Geschichte. Es geht sehr viel um Tod, also das sagst du ja von dir auch, dass ich spreche jetzt gerade Hendrik an. Hendrik spricht ja auch davon, dass er eine sehr persönliche Suiziderfahrung hatte mit seinem Vater. Diese Figuren haben alle Suiziderfahrungen. Figuren, ja. Es gibt also einen sehr dunklen Hintergrund, aber wie der sozusagen behandelt wird von den Figuren, ist alles andere als düster, sondern absurd, manchmal sogar albern. Und so sehe ich auch das Leben, dass alles nebeneinander steht, das Drama, die Tragödie und die Komödie. Und
die beiden Frauen haben auch eine Vorgeschichte übrigens, also es gibt eine Vergangenheit auch noch, die immer durchschimmert und die Sache nicht einfacher macht, muss man auch sagen. Diese an sich Geschäftsbeziehung, die es ja erstmal sein könnte. Wie kommt das bei dir, Henrik, überhaupt? Du kommst aus der Werbung, also ich habe mal so ein bisschen geschaut, was du alles gemacht hast, sehr unterschiedliche Dinge auch. Warum mündete sozusagen diese Erfahrung dann eben in ein alternatives Bestattungsunternehmen?
Also ich habe Unimond mit Leo gegründet. Leo, sehr gute Freundin von mir, kenne ich sehr lange, macht den Job schon um einige Jahre länger. Und als sie dann irgendwann gesagt hat, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich traue mich, dann war ich irgendwie so, hey, seitdem mein Vater sich das Leben genommen hat, da war ich 21, ist dieses Thema Sterben, Abschied, Schmerz, Tod eh immer überall gewesen. Und als ich dann durch Leo sozusagen kennengelernt habe, dass man das, hey, auch ganz anders machen kann, dass man da völlig mit völlig anderem Ansatz rangehen kann als der verstaubte Mainstream-Ansatz heutzutage, da war ich von Anfang an halt total interessiert. Und ich habe auch 10 Jahre lang für den Tierschutz gearbeitet und habe da auch rückblickend gemerkt, so, hey, da habe ich auch schon irgendwie auf eine Art und Weise gegen den Tod gekämpft. Also mein Therapeut sagt immer, solange ich mir bewusst bin, dass ich bei jeder Bestattung auch ein Stück weit meinen eigenen Papa beisetze, ist alles in Ordnung. Und genau, also jeder Tod ist natürlich ein eigener, aber ich glaube, man sollte schon reflektiert sein, was die eigene Motivation ist, Dinge zu tun.
Nun bist du, Chris, ja, der Autor des Romans, ganz eindeutig, aber ich kann mir vorstellen, nachdem ich jetzt weiß, wie eng eure Beziehung ist, dann ist vielleicht Hendrik so eine Art geheimer Lektor gewesen, oder wie war sein Einfluss?
Er hat nichts lesen dürfen, während es entstanden ist. Ich habe es ja auch erstmal nur sozusagen als Vorlage für einen Film geschrieben. Es war damals, als ich begann, noch gar nicht klar, dass es ein Roman wird. Aber natürlich habe ich am Ende gesagt, er muss das Ding abnehmen. Da steckt schon eine ganze Menge, nein, nicht Hendrik drin, aber eine ganze Menge von dem, was eben an diesen Abenden so palavert wurde. Und es war mir sehr wichtig, dass Hendrik damit cool ist. Also das und er ist wirklich sehr cool, muss ich schon sagen, und hat eben auch einen guten Humor. Humor schafft auch immer Distanz zu sich selber. Und das hat mich auch natürlich begeistert. Und ich bin sehr froh, dieses Buch ist ja Uta gewidmet, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, ihren Namen zu nennen. Und dass es ein auch fröhliches Buch trotz allem geworden ist, das ist sehr schön. Und dass wir hier zusammen sitzen, ist auch sehr schön, weil wir saßen ja auch zusammen vor Uta.
Wird es auch ein Film dann doch noch? Oder?
Na, ich hoffe doch. Also wir haben jetzt tatsächlich mit den beiden Schauspielerinnen eine Berlin-Premiere hier am 24. September in Babylon-Mitte. Da freue ich mich wirklich sehr. Gibt auch noch ein paar Karten. Also da werden wir so als Team auftreten. Hendrik wird auch dabei sein. Der Erm Ahmad, der war die Vorlage sozusagen für unseren letzten Film, 15 Jahre. Ein palästinensischer, syrischer Pianist, der wird Musik machen. Also ja, ich freue mich sehr, dass wir das als hoffentlich Filmprojekt da auch präsentieren können.
Dann Hendrik, noch eine Frage. Ich weiß, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber es ist mir wirklich wichtig, das vielleicht trotzdem nochmal zu sagen. Bei allem, was wir jetzt besprochen haben, also was Alternativen betrifft, was vielleicht einen anderen Umgang betrifft mit Tod, mit Abschied nehmen, bleibt nicht trotzdem sozusagen die einzige große Aufgabe der Trauer? Also die nimmt uns sozusagen niemand ab, weil ich denke, die Trauerarbeit, dieses berühmte Wort, mindestens ein Jahr lang, das ist auch ein Ritual, was wir brauchen.
Ja, ich glaube, Trauer ist das Beste, was uns als Menschen passieren kann, wenn wir jemanden verlieren. Und Trauer wegzuschieben ist das Ignoranteste, was man machen kann. Ich glaube, man muss in die Trauer reingehen. Es gibt keine Abkürzung. Man sollte sich nicht sagen lassen, was sich wie gehört und was man wie machen sollte, sondern man sollte die Sachen machen, die sich authentisch anfühlen für den Menschen, der gestorben ist, und für einen selbst.
Das ist ja die sozusagen die Traumavermeidung schlechthin, sich dem zu stellen. Das ist genau das, was ich gelernt habe durch Hendrik.
Und was wir jetzt auch mitnehmen, obwohl es viel zu kurz war, finde ich, wir könnten noch sehr, sehr lange reden über dieses so wichtige Thema, an dem niemand vorbeikommt, denn er steht mitten in unserem Leben, nicht? Und mitten im Leben sind wir vom Tode umgeben. Mehr dazu dann am 24. September in Babylon mit diesen beiden fantastischen Schauspielerinnen, Hanna Hartsprung und Caroline Schuch werden dabei sein. Hendrik wird dabei sein, du natürlich deinen Roman vorstellen. Chris Kraus, Die Sonne und die Mond ist bei Diogenes erschienen. Ich danke euch beiden sehr für euren Besuch. Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.